den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Aktuell entsteht der Podcast in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Thomas Seck für die Mitarbeit bei dieser Folge.
Dass die Kommunikation zwischen den Soldaten an der Front und ihren Familien daheim eine wertvolle Informationsquelle zur Stimmungslage der Soldaten ist, war der militärischen Führung im Ersten Weltkrieg sehr bewusst, weshalb sogenannte militärische Überwachungsstellen geschaffen wurden, die die Feldpost mitlasen, zensierten und Berichte, man könnte sagen, zur Lage in den Köpfen der Soldaten verfassten. Ob der Geheimrat L. Gülle ein Historiker, ein Militär war oder ein Pseudonym ist, konnten wir nicht feststellen. Jedenfalls berichtet er sehr freimütig und konkret im Hamburgischen Korrespondenten vom 22. November 1925 über diese Zensurstellen und über die Aufgaben der dort tätigen Offiziere, dass man vermuten müsste, der Autor selbst wäre einer dieser Offiziere gewesen. In seiner Skizze erfahren wir recht detailliert, wie sich im Kriegsverlauf die Stimmung, die er aus der Feldpost sprach, wandelte. Frank Riede gibt uns Einblick in die Stimmungen im Schützengraben.
Stimmungen im Schützengraben. Die militärischen Überwachungsstellen im Kriege. Eine Skizze von Geheimrat L. Gülle. Militärische Überwachungsstelle? Was ist denn das für ein Ding? Werden vielleicht manche Leserinnen und Leser dieser Skizze, die nicht allzu tief in die militärischen Bezeichnungen eingeweiht sind, verwundert fragen: Ist das eine Stelle, die das Militär oder gar den Krieg überwachen soll? Nein, so wichtig ist dieselbe nicht gewesen, wenn ihr auch eine gewisse Bedeutung nicht abgesprochen werden kann. Richtiger sollte die Bezeichnung Militärbriefüberwachungsstelle oder ähnlich heißen. Es waren nämlich während des Krieges eingerichtete, von Militärs besetzte und geleitete Stellen zur Überwachung des Briefwechsels der im Felde stehenden Mannschaften mit ihren Angehörigen, Freunden und Bekannten. Sie lagen meist dicht hinter der Front in der Nähe eines Armeeoberkommandos im Anschluss an eine oder mehrere Feldpoststationen. Der einzelnen Stelle stand ein Offizier vor. Mehrere Einzelstellen unterstanden einer sogenannten Zentrale, die ihre vorgesetzte Dienstbehörde bildete. So war es wenigstens in Frankreich während des letzten Krieges. Der einzelnen Stelle wurden nun von den Feldpoststationen die gesamten eingelaufenen Feldpostsendungen zugeführt. Die Stelle hatte die einzelnen Sendungen durchzusehen und in verschiedenen Stichproben deren Inhalt durchzulesen, die zu beanstandenden Sachen anzuhalten und mit Äußerung an die Zentrale abzuliefern, die dann endgültig entschied, ob die Sache an den Adressaten abzuliefern sei oder zurückbehalten werden solle. Anzuhalten aber waren neben Briefschaften arg unsittlichen Inhalts chiffrierte Postsachen, Fotografien und Abbildungen und Karten mit Einzeichnungen über militärische Stellungen, Angaben über Stand und Frontort der Truppen, über Truppenbewegungen, Verschiebungen, Ablösungen und so weiter, Mitteilungen über Stärke der Verluste, über Verwendung der einzelnen Waffenarten im Felde und dergleichen mehr. Anzuhalten waren auch allzu starke Beschwerden über die Verpflegung der Truppen oder ihre Behandlung, aufhetzende oder gar aufrührerische Auslassungen oder Redensarten, Ergüsse aus tiefster Depression oder allzu großer Gefühlsduselei. Auch die Feldpostpakete wurden untersucht, damit nicht Heeressachen nach Hause geschickt wurden. Daneben aber lag dem Offizier noch ein besonders wichtiger Dienst ob. Er hatte aus den Mitteilungen der Schreiber an ihre Angehörigen, Freunde und Bekannten sich ein genaues Bild über die Stimmungen der Mannschaften im Felde in den einzelnen Kriegsepisoden zu machen und dieses in Berichten, die bis in die höchsten Kommandostellen gehen sollten, an die Zentrale einzusenden. Man sieht also, dass die Überwachungsstellen einerseits es verhindern sollten, dass der überall auftretenden und selbst in der Heimat ihr Unwesen treibenden Spionage Material an die Hand gegeben würde, andererseits die Quellen waren, durch die man über die jeweilige Stimmung an und in der Front jederzeit genügend und zuverlässig unterrichtet wurde. Die Stimmung war natürlich im Anfang des Krieges geradezu begeistert. Namentlich nachdem unsere Heere immer tiefer in Frankreich eindrangen, auch nach dem Marne-Rückzuge hielt diese Stimmung im Wesentlichen noch an. Man glaubte nur an einen strategisch nötigen Rückzug, um desto sicherer und schneller den Feind wieder angreifen und weiter in sein Land hineintreiben zu können. Aber bald änderte sich diese Stimmung, als man immer mehr einsah, dass es sich nunmehr um einen langwierigen, dem Deutschen nicht zusagenden Stellungskrieg handle. Es wurden erst zwar nur vereinzelt und humoristisch gehalten, dann aber immer häufiger Klagen laut über mangelhafte Verpflegung, über die Not der Angehörigen und so weiter. Es trat eine gewisse Missstimmung immer deutlicher hervor, die sich oft in spöttischen Ausdrücken Luft machte. So hieß es zum Beispiel, Zitat, heute gibt es Drahtverhau, Dörrgemüse, es gibt Flurschaden zu essen, Dörrgemüse, Kohlrüben, heute Mittag gibt es Kälberzähne, Graupen. Marmelade, Marmelade ist der schönste Schmalzersatz für den Soldaten und den Tag dazu, ein Drittel Brot, stirbt der Kanonier den Heldentod. Zitat Ende. Immer mehr traten Miesmacher auf und ließen ihr Unkengeschrei hören. Namentlich im September 1917 traten verschiedene Zweifel an einem baldigen Friedensschluss auf und verschlechterten zusehends die Stimmung. Besser wurde diese erst wieder, als im Frühjahr 1918 eine neue Offensive begann. Es ist auffallend, dass in der ersten Zeit dieser Offensive fast gar keine oder doch nur sehr wenige charakteristische Stimmungsbilder einliefen. Erst Anfang Juni brach eine nunmehr aber fast einstimmige Begeisterung beinahe gerade so wie zu Anfang des Krieges aus. Ausrufe wie, Zitat, herrlich, großartig, Zitat Ende und so weiter, fanden sich in unzähligen Schreiben an die Angehörigen und die Freunde. Das dauerte so bis ungefähr Mitte Juli. Mit einem Male schlug die Stimmung um und wurde zusehends niedergedrückt und oft ganz hoffnungslos. Teilweise ist wohl dieser krasse Umschwung auf die schlechten Verhältnisse in der Heimat zurückzuführen. Man fand oft, dass ein um diese Zeit vom Urlaub in die Front zurückkehrender diese schlechte Stimmung mitbrachte und seine Kameraden damit ansteckte. Man verzweifelte trotz aller anscheinenden Erfolge an dem endlichen Siege und wünschte nur mit heiler Haut aus dem Zitat Schlamassel, Zitat Ende, herauszukommen und in die Heimat zurückkehren zu können. Ende August konnte man die Stimmung sogar als Zitat sehr schlecht, Zitat Ende, bezeichnen. Merkwürdig dagegen ist, dass über den Beginn des Rückzuges unserer Truppen sich nur wenige, in mäßigen Grenzen haltende Kritiken und Äußerungen vorfanden. Im Gegenteil, es hob sich die Stimmung wieder mehr und mehr, so dass man sie sogar als Zitat verhältnismäßig gut, Zitat Ende, bezeichnen konnte. Erst mit dem Wechsel im höchsten Kommando trat ein Umschlag ein, der aber nun auch vollständig und andauernd war. Man deutete offen an, dass außer Zitat Ludendorff auch noch ein anderer gehen müsse, Zitat Ende, nannte auch manchmal ganz unverblümt den Namen des deutschen Kaisers. Anstelle der Begeisterung und Kampfesfreudigkeit trat Kriegsmüdigkeit, Kriegsunlust und Missmut ganz offen hervor. Klagen über schlechtes Essen, vieles Ungeziefer, schlechte Behandlung des Mannes, geringe und ungerechte Urlaubsverteilung, Entrüstung über das Treiben der Kriegsgewindler, der Reklamierten und Unabkömmlichen mehrten sich auffallend und wurden schließlich permanent. Gleichen Lohn und gleiches Essen wäre der Krieg schon längst vergessen. Alles ist vergänglich, doch der Krieg ist länglich. Vorne ist der Kugelregen und hinten ist der Ordenssegen. Was man im Graben leicht vergisst, wird dann in Ruhe aufgefrischt. Wir haben alle Kohldampf, Hunger. Der Krieg wird nicht durch U-Boote, sondern durch mehr Essen und Lohn beendet werden. Einen Tag hatten wir sogar Kartoffelschalen zum Essen bekommen, aber wer Hunger hat, frisst auch die rein, sind Beispiele von noch verhältnismäßig harmlosen Bemerkungen. Die Schriftstücke, die wegen ihres verbotenen Inhalts zurückbehalten werden mussten, wuchsen von Tag zu Tag. Hand in Hand mit dieser miserablen Stimmung und der Friedenssehnsucht ging eine tiefe Unzufriedenheit mit der Regierung, Zitat, »Sie schießen mal wieder eine Kriegsanleihe in die Luft«, Zitat Ende, und den hohen Herren, Zitat, »die immer noch von Aushalten, Durchhalten und Maulhalten reden, weil sie selbst noch gut leben«, Zitat Ende. Teilweise rechnete man schon mit dem kommenden Zusammenbruche Deutschlands und sagte den Schluss des Krieges noch für 1918 voraus. Noch einmal lebte die Stimmung auf, als man von dem ernstlichen Friedensangebote Deutschlands hörte. Zitat, der Friede naht, der Friede marschiert, Zitat Ende, so wurde dieses Angebot begrüßt. Aber in diese Freude mischte sich doch bei einer großen Anzahl das Gefühl des Misstrauens. Daneben zeigte sich sogar Niedergeschlagenheit oder doch Gleichgültigkeit. Man sprach offen aus, man sei schon so viel und so oft getäuscht und enttäuscht worden, das plötzliche Friedensangebot habe sie stutzig gemacht, man dürfe sich keinen großen Hoffnungen hingeben. Erst allmählich kam man dahinter, dass es sich diesmal um eine ernsthafte Friedensaussicht oder doch um einen längeren Waffenstillstand handle. Aber die Sache ging den Leuten wieder zu langsam voran. Der Kanonendonner dauerte unentwegt fort, der Kampf tobte heftig und erbittert weiter. So schwand allmählich die Freude ganz. Im Gegenteil, man ließ die Ohren hängen, je mehr der erhoffte Frieden auf sich warten ließ und der Kampf andauerte. Man murrte ganz offen über die eingetretene Urlaubssperre. Die Disziplin wurde zusehends lockerer. Man drückte sich vor dem Kugelregen, wo es nur immer anging. Keiner mochte noch vor Friedensschluss ins Gras beißen. Zwar dem Friedensangebot als solchem stimmte man allgemein zu, wenn auch nach und nach eine nüchterne Beurteilung der Sachlage eintrat. Man bekannte offen, dass von unserer Seite nicht wieder gutzumachende Fehler begangen seien, verhehlte sich die großen Erfolge unserer Gegner nicht und erwog ihre Übermacht und ihren Vernichtungswillen. Aber man dürfe das Elend nicht noch größer machen, viele Hunde seien eben des Hasen tot, so tröstete man sich, verlor den Glauben an unser Volk und weigerte sich, für eine verlorene Sache noch lange weiterzukämpfen. Eine zeitweilige Ruhe an der Front brachte vorübergehend etwas mehr Vertrauensstimmung auf, aber man beklagte vielfach den unbilligen und unehrenhaften Frieden, den man zu schließen gezwungen sein würde. Aber als man immer mehr von den Feinden aufgestellten Friedensbedingungen hörte, trat wieder allgemeine Niedergeschlagenheit ein. Man hatte sich doch einen Frieden ganz anders gedacht. Mit einem Frieden um jeden Preis war wohl niemand einverstanden. Es erhoben sich Stimmen, die betonten, Zitat, dass Deutschland noch lange nicht am Boden liege und um Frieden zu winseln brauche, Zitat Ende. Man glaubte, durch etwas mehr Mut und Beharrlichkeit noch manches erreichen zu können. Daneben machte sich auch noch immer die Hoffnung auf eine Wendung zum besseren Platz. Dadurch und durch die wieder günstig verlaufenden Abwehrkämpfe an vielen Stellen an der Front belebte sich die Kampfesfreudigkeit wieder etwas. Doch die düsteren Novembertage brachen herein und damit das Verhängnis über Deutschland. Die politischen Ereignisse überstürzten sich. Der deutsche Kaiser dankte ab, die übrigen Landesfürsten folgten seinem Beispiel oder wurden gewaltsam abgesetzt, überall wurde die Republik oder der Freistaat proklamiert und der Rückzug unserer Truppen aus Frankreich angeordnet. Bald folgte der Abschluss des Waffenstillstandes. Die Zusendungen der Feldposten an die Überwachungsstellen gingen nur noch vereinzelt ein und hörten bald ganz auf. Die Stellen selbst lösten sich auf, so dass eine weitere Briefüberwachung nicht mehr stattfinden konnte. Ein Stimmungsbild aus diesen welthistorischen Tagen zu erlangen, war daher nicht mehr möglich.
Ich will gar nicht wissen, mit welchen Mitteln bei den aktuellen Kriegen die Stimmung der Soldaten an der Front überwacht wird. Bis morgen.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.